Inside 110, der Podcast der Polizei Hamburg.
Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Inside 110. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast hier, den, glaube ich, die meisten gar nicht mit der Polizei in Verbindung bringen, sondern eher mit der Fußball-Bundesliga. Herzlich willkommen, Patrick Ittrich.
Florian, ich grüße dich.
Was, glaube ich, du machst ja nie einen Hehl daraus, auch wenn du mal irgendwie im Fernsehen bist, dass du Polizist bist. Aber die meisten, glaube ich, kennen dich wirklich nur als den Bundesliga-Schiedsrichter Patrick Ittrich. Wie lange bist du schon Polizist jetzt?
25 Jahre. Ich habe gerade Dienstjubiläum gefeiert.
Oh, da kriegst du eine schöne Urkunde gekriegt.
Ich habe eine Urkunde bekommen. Die wurde mir überreicht von der Dienststellenleitung. Und das war hochoffiziell. Und das habe ich natürlich auch geteilt, damit auch alle Leute sehen, dass ich bei der Polizei bin. Weil das mir extrem wichtig ist. Nicht nur, dass man die langen Jahre bei der Polizei ist, sondern dass man das auch feiert. Und dass man auf der anderen Seite auch, ich finde, sich ganz klar dazu bekennt, dass man Polizeibeamter in der heutigen Zeit ist. Das tun ja eigentlich nicht alle.
Und das finde ich schade. Nee, das tun nicht alle. Das stimmt.
Genau.
Finde ich auch schade. Ich mache da auch nie einen Hehl draus. Wie bist du damals auf die Idee gekommen, überhaupt Polizist zu werden? So, du hast ja, ich habe ja recherchiert über dich. So.
Nee.
So, ja. Ich bin vorbereitet heute hier. Also ich bin wirklich vorbereitet. Okay. Ich habe ja gesagt, wir müssen heute hier, wenn hier so Joko Winterscheidt Grimme-Preis kriegt, dann schaffen wir das auch.
Ich finde, wir sind schon auf dem besten Wege, den ersten anderthalb Minuten dahin.
Glaube ich auch. Also ich finde.
Du stellst die richtigen Fragen.
Ich stelle die richtigen Fragen.
Ja.
Ich habe recherchiert,
ja.
Ganz tief. Privatdetektiv,
ja.
Alles.
Okay, und nun?
Und du hast ja vor der Polizei auch noch mal einen richtigen Beruf gelernt.
Richtig.
Einen richtigen Beruf gelernt.
Ja.
Und warum dann die Entscheidung Polizist?
Weil ich, die meisten, die mich kennen, ich mag gern reden und mich mit Menschen unterhalten. Und das hat in dem Job nicht so funktioniert, denn ich stand neben einer Fahrtreppe und habe diese Fahrtreppe gebaut, kann man sagen. Also es ist, ich habe bei Thyssen gelernt, Thyssen Fahrtreppen. In Bild steht, habe Industriemechaniker, Fachrichtung Maschinensystemtechnik gelernt und habe dann während der Ausbildung ein halbes Jahr in einem U-Stall rumgefeilt. Da ist dann irgendwann ein LKW draus geworden. Also, und immer musste man dann in die Lehrwerkstatt gehen. Ich weiß nicht, wer das noch kennt. Du kennst das als Spanungsmechaniker, dann weißt du, wer das ist. Siehst du, das Thema hatten wir. Ich sage ja unwichtige Sachen, vergesse ich manchmal. Ja, genau. Ja. U-Stall. Und dann kam der Winkel ran und dann hat der Meister den Winkel in der Lehrwerkstatt, in seiner Meisterbude, hat er dann das U-Stall genommen, was du gefeilt hast, entweder mit einer Dreiecksfeile oder mit einer normalen Flachfeile. Und dann musste das ja ein gewisses Maß haben und das hast du dann mit der damaligen Schieblehre, Messschieber korrekt genannt, dann versucht, auf das richtige Maß zu feilen. Und dann musste aber auch die Fläche glatt und eben sein und das hat nicht immer funktioniert. Und dann hat man schon richtig zittrige Hände und Schweiß gebadet, wenn du in die Lehrwerkstatt gegangen bist zum Meister und der dann den Winkel rüber gehalten hat und dann genau gesehen hat, da kommt noch Luft und ein bisschen
Licht
durch.
Kenne ich auch.
Und dann musstest du weiterfeilen. Und wenn das ganz schlecht lief, dann hast du unter Maß gefeilt, hast das ganze U-Stück mal gemacht. Somit habe ich angefangen. Kenn ich.
Total angetriggert.
Und deswegen ist das mein erster Job gewesen, aber der hat auch fürs Leben geschult, muss ich sagen.
Finde ich auch. So eine Lehre schult immer fürs Leben.
Finde ich auch. Vor allem am Ende die Lehrwerkstatt ausfegen.
Täglich.
Ja. Lehrwerkstatt ausfegen war, es war auch für mich nie ein Problem. Gut, ich kann es nicht anders. Ich war 16, als ich angefangen habe mit der Lehre. Und am Ende, habe ich dann anderthalb Jahre in dem Beruf gearbeitet, war für den Sockelendlauf zuständig. Das heißt also, wenn am Ende die Fahrtreppen in den Rohbau, in den Stahlträger der Fahrtreppe reinkommen, muss man gucken, dass der Sockel nicht an den Stufen schleift. Dafür hat man so einen Keil gehabt und das musste man von außen immer so einstellen, dass das also alles ganz vernünftig auf Maß lief. Und du hast dann den Handlauf, das, wo man sich festhält, wenn man die Fahrtreppe hochfährt. Ich sage immer Fahrtreppe, weil es bei Thyssen Fahrtreppe hieß und nicht Rolltreppe, weil es ein geschützter Begriff war. Musste man sich festhalten, dann hochfahren. Und das dafür war ich zuständig, also für den Endlauf, bevor die Treppe eingepackt wurde und dann irgendwo verschifft wurde. Aber ich war nur mit der Treppe zugange und das war für mich irgendwie nicht so erfüllend. Und vor allen Dingen, weil ich dann auch als Industriemechaniker die Möglichkeit hatte, was machst du jetzt? Machst du eine Meisterschule, machst du eine Technikerschule? Und dann fuhr irgendwann ein Feuerwehrauto bei mir an der Straße vorbei und da stand drauf, wir stellen ein. Und er hat gesagt, oh, okay, ich wusste, Voraussetzung ist ein abgeschlossener Beruf, möglichst aus dem Handwerk. Und dann habe ich mich da beworben. Und gleichzeitig war ich als Schiedsrichter schon auf dem Sprung in die Oberliga, in die damalige vierte Liga als 19-Jähriger. Und mein damaliger Förderer, Uwe Albert, hat gesagt, der selber beim LKA war, damals LKA 54, sagte, bewirb mich mal bei der Polizei. Und dann habe ich gedacht, okay, machen wir so. Und da habe ich mich sowohl bei der Feuerwehr als auch Polizei beworben, ist ja nun eine Behörde. Mhm. Und konnte bei beiden anfangen und habe mich dann für die Polizei entschieden, Ende 99, und habe dann im August 2000 angefangen, als eine von zwei Lehrgruppen hier in Hamburg.
Das sind 3 Jahre vor mir. 2003 habe ich angefangen. Wir haben damals, ich glaube, 5 Lehrgruppen und vor mir 7. Da war da richtig so ein, und das Schild damals, dieser riesen Schwung, den
ja,
wir hier
eingestellt haben. Ja, aber da merkt man natürlich jetzt auch, dass die Qualitätsauswahl natürlich eine andere ist, als wenn sie nur zwei Klassen nehmen. Das ist natürlich die Auswahl ist eine ganz andere, aber ist egal.
Hätte ich mir vorher ausrechnen können, dass du mir mit der Nummer kommst.
Ja, richtig, aber du hast mir jetzt so eine Vorlage, ist egal, jetzt geh weiter bitte.
Musst du reinmachen.
Ja, klar.
Sehe ich dir nach. Ja. Und dann Bereitschaftspolizei, normaler Weg, wie alle?
Eigentlich wie alle und auch lange, weil es mir immer Spaß gemacht hat, weil ich ein gemeinschaftlicher, kameradschaftlicher Typ bin. Und das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht, muss natürlich auch in der richtigen Truppe sein. Ich war allerdings in der LBP 54, das ist die 5. Hundertschaft damals. Das war eine neu eingeführte Hundertschaft damals, auch vor der LBP, Landesbereitschaftspolizei, hieß es FD9. Aber ich bin in die LBP gekommen, das war dann die letzte Hundertschaft. Ich war im letzten Zug in der letzten Gruppe und saß im Auto immer hinten auf dem letzten Platz. Also ich war im Endeffekt das Letzte vom Letzten. Ist aber auch völlig egal. Aus allem habe ich was gemacht. Also so ist es nicht. Dort war ich bis 2010. Dann bin ich ein Jahr in den Stab gewechselt und bin von dort zum PK 33 gewechselt. 3 Jahre in die dortige Dienstgruppe.
Ach, da warst du auch noch?
Ja, in der DGOA 3 Jahre lang. Und von dort bin ich dann 2014 in die VD6 gewechselt. Habe zwischendurch hospitiert schon und bin dann in die VD6 als Handpuppenspieler gewechselt. Das ist mein polizeilicher Werdegang.
Aber auch dann das gleiche Glück wie ich. Man war immer da, wo man sein wollte. Und wenn man da nicht mehr sein wollte, konnte man auch wechseln, wieder dahin, wo man gern sein möchte. Das finde ich...
Ich finde, das ist immer so ein zweischneidiges Schwert in der Polizei. Ich glaube, wenn man will, kann man vieles erreichen in der Polizei, weil ja oft auch davon gesprochen wird, dass gewisse Dinge nicht möglich sind. Man kann nicht wechseln, man darf nicht oder man will nicht oder wie auch immer. Ich glaube, am Ende ist man schon... sein eigener Herr und kann vieles selber auch erreichen. Es ist nicht immer einfach, ohne Frage. Ich will das nicht verharmlosen. Ich will nur damit sagen, dass wenn wir jetzt in Richtung ist Polizei noch ein geiler Beruf gehen und ich das meinen Kindern empfehlen würde. Ich habe jetzt 2, 3 aus verschiedenen Bereichen gehört. Einmal willst du deinem Kind empfehlen, Schiedsrichter zu werden, oder willst du deinem Kind empfehlen, Polizist zu werden. Ich würde beides immer noch zu 100% bejahen.
Ich auch. Also Polizist auf jeden Fall, Schiedsrichter weiß ich nicht, aber...
Weil du als Polizist oder Polizeibeamter oder Polizeibeamtin, ich habe ja nur Mädels, die dann bei mir zu Hause. Also insofern würde ich schon sagen, dass das immer noch ein ehrenwerter und toller Beruf ist, in dem man auch erfolgreich sein kann, auch Karriere machen kann.
Genau.
Nur man muss es wollen.
Sehe ich auch so. Du musst,
das ist das, was ich meine.
Man muss ein bisschen was tun, man muss ein bisschen was mitbringen. So. Man muss sich auch mal vielleicht über eine gewisse Grenze hinaus...
Ja, muss aus dem Komfortzimmer mal raus. Ne? Also das ist schon ohne Frage. Natürlich gibt es auch, und das ist ja überall so, das ist nicht nur bei der Polizei, also überall gibt es auch Befindlichkeiten, überall gibt es auch subjektive Meinungen. Da, wo Menschen beurteilen, ist das ganz normal. Aber ich glaube, man kann immer irgendwo was bewegen. Und ich habe den Spruch, den ich mir selber auferlegt habe, irgendwann vor Jahren in der Schiedsrichterei, der gilt auch für die Polizei, man muss halt auffallen, ohne aufzufallen.
Das macht Sinn.
Also man irgendwas tun, damit man aus seiner Schublade rauskommt, um zu sagen, ich bin hier, aber nicht übermaßen, ich vergleiche das mit dem Spiel, ich kann nicht aus einem normal zu leitenden Spiel 12 rote Karten geben, da wird es ein schwer zu leitendes Spiel, dann ist auch meine Note besser. Sondern ich muss mit meiner Performance irgendwas dafür tun, ja, dass man mich anders und besser sieht.
Das stimmt. Also du hast ja bei der Polizei, das ist ja auch heute wie früher so, du hast ja wahnsinnig viele Möglichkeiten. Ne? Wenn du merkst, nach ein paar Jahren, dieses Bereitschaftspolizei-Ding, immer hier Helm auf, zack, bumm, Fußball, das ist nicht mein Ding. So, dann hast du Streifenwagen fahren, das ist ja auch nur eine große Möglichkeit. Und du hast ja zig Spezialisierungen, die man machen kann. Guck, ich jetzt Social Media, ich habe vorher Einsatzzentrale gemacht und so, wahnsinnig viel. So, und bei dir ist es aber dann im Endeffekt da gelandet. Und das finde ich, da muss man seinen Hut vorziehen. Seit 2014 arbeitest du ja jeden Tag in der Verkehrsprävention und nur für die Kinder dieser Stadt. Also Verkehrsprävention hat ja auch ein breites Feld, aber du arbeitest nur für die Kinder seit 2014. Ja. Erst als Handpuppenspieler,
ja, genau.
Verkehrskasper.
Genau, ja.
So. Und jetzt mittlerweile bist du ja der Verantwortliche, dass dieser unser Lieder- und Plakatwettbewerb, oder was heißt unser? Es ist ja ein e.V., so ein
ja.
Riesen.
Ja, es ist nur eine Zwitterstellung, ne? Also es ist zum einen eine Säule der Verkehrserziehung als Sachbearbeiter und auf der anderen Seite ist es ein Verein, weil die Kinder, die dort ihre Plakate malen, die Lieder einreichen mit den Lehrer und Lehrern aus Hamburg als Wettbewerb, dafür ja auch prämiert werden und dafür einen Preis erhalten. Und dieser Preis ist auch nicht nur eine Urkunde, die auch bezahlt werden muss, sondern am Ende auch ein nicht nur ein Sachpreis, sondern auch ein Geldpreis. Und dafür wurde irgendwann vor Jahrzehnten, vor 60 Jahren, der Verein gegründet, der Polizeiverkehrslehrer, der dann umbenannt wurde in Plakatwettbewerb Polizei Hamburg e.V., weil dadurch werden Spenden generiert durch Sponsoren, sei es der ADAC oder die Bußgeldstelle oder die DEKRA, die uns dann Spenden in diesen Verein geben, wovon wir dann den Kindern einen gewissen Aufwand entschädigen können und gewisse Geldpreise auch für die gewonnenen Plakate und Lieder dann zur Verfügung stellen können. Das ist natürlich eine Wertschätzung auf einer anderen Ebene und deswegen ist das so eine Zwitterstellung.
Aber es gibt ja jedes Jahr beim Lieder- und Plakatwettbewerb gibt es ein Thema.
Ja.
Und zu diesem Thema können dann Schulen oder die Kinder von Schulen in einem bestimmten Alter dann reichen die Plakate zu eins ein oder halt ein Liederbeitrag.
Genau, es gibt einen Slogan, jedes Jahr gibt es einen Slogan und wie gesagt seit 1966 und der Slogan des letzten Jahres war Supertrick Schulterblick. Da ist es so, dass dann Lehrer aufgefordert sind, mit ihren Kindern in einem gewissen Format diese Plakate zu malen. Dann kriegen wir die eingereicht. Wir haben dieses Jahr über 600 Plakate bekommen.
Krass.
Und 12 Lieder. Und die Plakate werden dann in der Vorjury aussortiert, weil manchmal der Slogan nicht stimmt, weil manchmal das Format nicht stimmt, weil vielleicht sogar Blut zu sehen ist. Es gibt gewisse Voraussetzungen, die dieses Plakat erfüllen muss. Und dann bleiben so 200 bis 250 Plakate übrig und da gibt es eine Hauptjury. Und die Hauptjury, die ist jetzt gerade gewesen am 9.4. Beim ADAC. Und dann kommen dann aus Politik, Wirtschaft, aus den einzelnen Foren der Verkehrssicherheit, Polizei, kommen dann Jurymitglieder und die suchen dann das beste Plakat aus, die Kategoriesieger und die Plakate, die am Ende im Ernst-Deutsch-Theater prämiert werden. So läuft das mit den Plakaten ab. Und das sind dann um die 70 Plakate, die prämiert werden. Und die Lieder werden auch eingereicht. Die kriegen Stick, man muss einen Songtext einreichen. Und dann wird das sich einmal angehört. Und dann werden diese Lieder dann beim Liederwettbewerb live vorgetragen. Und in der Jury sitzen dann, letztes Jahr hatten wir Johannes Oerding, Rolf Zukowski, Revolverheld, Guido Müller, Professor Guido Müller, Leiter der Musikschule, Cécile Poirot als Sängerin der Polizei Hamburg, die eine ganz tolle Stimme hat, die ist dort in der Jury mit drin. Christian Pletz, Mediendirektor vom HSV, ist da mit drin. Dieses Jahr haben wir neu dazu bekommen Peter Urban, der den ESC kommentiert hat.
Ach was?
Der ist dieses Jahr dabei und Revolverheld mit Johannes Strate, der letztes Jahr nicht dabei war, die wahrscheinlich auch wieder ein Lied performen. Also das ist schon eine relativ medienwirksame und auch die Jury ist auch sehr, sehr professionell und vor allen Dingen auch groß aufgestellt. Das ist eine tolle Veranstaltung, das ist immer voll.
Das war ja nicht immer so, dass diese Jury so hochwertig besetzt war. Da hast du ja schon ein bisschen deine Finger im Spiel, auch durch diese Kontakte, glaube ich, die du ja durch deine Schiedsrichterei hast, dadurch, dass du dann natürlich mal hier im Fernsehen bist, da im Fernsehen bist, hier gern gesehener Gast bist, hast du, glaube ich, auch ein ganz gutes Netzwerk, um das aufzuwerten. Man darf nicht vergessen, ich glaube, also Christina Rann hat es die letzten Jahre moderiert, macht es dieses Jahr auch.
Macht es dieses Jahr auch wieder, genau, richtig.
Sportmoderatorin, also.
Genau, macht ja auch viel für Active City, ist bei DAZN, bei Magenta, ist also auch sehr, 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 sehr.
Die moderiert halt eben mal diesen Liederwettbewerb. Das ist schon beeindruckend für so eine Veranstaltung, die ja eigentlich grundsätzlich für die Teilnehmer nur ist. Also eigentlich eine geschlossene Veranstaltung, ist eine kleine, gemütliche, ist das schon ein dickes Ding. Aber uns aller Heino, der das ja auch jahrelang moderiert, ist in Pension.
Wer ist in Pension?
Folgt.
Also ich bin für Heino zweiter Vorsitzender des Vereins. Ich wurde frisch gewählt letztes Jahr, also habe seinen Posten mehr oder weniger übernommen. Die Moderation beim Plakatwettbewerb beziehungsweise bei der Siegerehrung am 28. Mai, die werde ich mit Anna Leusch machen. Das habe ich letztes Jahr schon gemacht. Ich habe das sozusagen von ihm übernommen. Und ob wir beim Liederwettbewerb nur Christina moderieren lassen oder ich auch mit dazu komme, das ist noch nicht ganz raus. Da sind wir noch in der Findung, ob wir sie vielleicht sogar alleine moderieren lassen, weil es einfach vielleicht sogar mehr Sinn ergibt. Aber das ist noch nicht ganz raus, wie wir es machen.
Im letzten Jahr war das Motto guter Trick Schulterblick.
Nee, Supertrick Schulterblick.
Entschuldigung, Supertrick. Habe ich mich doch schlecht vorbereitet. In das Thema hast du dich so ein bisschen reingebissen, glaube ich. Ich habe ja da auch in der einen oder anderen Besprechung mitgesessen.
Ja.
Und bist dabei, eine riesen Kampagne für dieses Motto auf die Beine zu stellen.
Ja.
Erzähl mal.
Es ist folgendermaßen, also Anlass dessen war, dass während diesem Motto in Hamburg-Volksdorf ein siebenjähriger Junge, der mit dem Fahrrad und seinem Vater auf dem Weg zur Schule war, in Hamburg-Volksdorf ums Leben gekommen ist beim einem Abbiegeunfall. Und ich habe mir dann, und das hatte mehrere Gründe, einmal, dass ich natürlich das Thema seit Jahren betreue, dass Kinder nicht verunfallen. Im Straßenverkehr auf der anderen Seite ist es sehr wohnnah und ich kenne die Ecke sehr, sehr gut von mir, weil ich da oben in der Ecke auch wohne. Und zum Dritten ist meine Frau auch in dem Kindergarten, wo er selber war und auch noch die Schwester von dem verunfallten Jungen dann im Kindergarten ist. Also alles so Punkte, die einem natürlich dann auch persönlich berühren. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, ich sage, jetzt sind wir in der Prävention, irgendwas müssen wir machen. Also können wir nicht irgendetwas machen, das nachhaltig so viel Aufmerksamkeit erzeugt, dass wir dieses Thema einfach anders behandeln. Und dann habe ich gedacht, naja, dann lass uns doch einfach vielleicht eine Kampagne mit diesem Thema Schulterblick machen. Das heißt, da ging es mir in der Hauptsache darum, es war nur der Anlass, ne? Also weil das passiert ist. Und wir haben ja immer mal wieder Verkehrsunfälle in Hamburg und in Deutschland beim Abbiegen mit Radfahrenden. Und deswegen war das Thema, dass ich mir gesagt habe, ich möchte eine Kampagne ins Leben rufen, die zumindest Aufmerksamkeit erregt, dass wir alle miteinander gut auskommen und gucken. Jetzt will ich nicht zu viel teasern, weil ich es nicht darf, weil genau das, worum es geht, wird dann im September in einer riesen Pressekonferenz dargestellt, weil es einfach so cool und so groß gemacht wird, dass es sehr, sehr aufmerksamkeitserregend sein wird. Dazu habe ich mir dann als Vereins zweiter Vorsitzender mit der, weil nur so konnte ich Geld generieren, da bin ich dann Klinkenputzen gegangen bei Firmen und Vereinen und Organisationen und habe dann mit der Agentur Jung von Matt, die ja sehr bekannt ist und sehr groß ist, eine Kampagne entwickelt, die jetzt in der Konzeption ist und dann im September ausgespielt wird. Und da das sehr, sehr lange Zeit, ich wollte schon viel früher damit fertig werden, aber da sehr viel Zeit in Anspruch genommen hat, gerade natürlich auch das Sammeln von Geldern, hat es ein bisschen gedauert, aber die kommt jetzt an den Start und ja, da freue ich mich sehr, sehr drauf.
Da freue ich mich auch drauf, muss ich sagen. Also seid gespannt. Das wird ein ganz, ganz dickes Ding. Aber auch nicht nur, du setzt dich ja nicht in dem Bereich ein. Ich habe vor, ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, mitgekriegt, das habe ich übers Fernsehen tatsächlich mitgekriegt, gar nicht von dir persönlich. Wir sind ja schon seit Jahrzehnten beste Freunde.
Ja, auch. Ne?
Privat.
Ja, auch. Ja, privat, ja. Privat. Auch privat, ja. Ja.
Habe ich das im Fernsehen mitgekriegt, da warst du irgendwo zu Gast und da ging es um das Thema Hass im Netz. Mhm. Und da gab es bei dir ja einen Vorfall, ich meine, es war ein Hertha BSC-Spiel, wo du, ob die rote Karte nur berechtigt oder nicht berechtigt war, lassen wir mal dahingestellt. So, der Schiedsrichter hat ja mal recht unterm Strich.
Unterm Strich, ja.
Unterm Strich, ja, aber da war wohl ein Fan nicht ganz mit zufrieden,
ja.
Wo du... der dir dann gedroht hat, meine ich, ne? Kannst du die Geschichte?
Ja, genau. Es gab also zwei Situationen. Da gab es einmal eine Morddrohung im Netz sozusagen, also konkrete Morddrohung gegen die Familie, mhm. Wobei man da auch sagen muss, man kann ja nicht nachvollziehen, wer droht, wie ist der drauf, was hat er gerade
ja, genau.
Eingeschmissen oder auch nicht. Ist er betrunken oder ist er wirklich 45 klardenkend und sitzt irgendwo in warm und trocken bei einem tollen Beruf und ist eigentlich ein super klarer Mensch? Das kann man natürlich nie einschätzen so. Aber nichtsdestotrotz sind das die Themen, die mich immer beschäftigen, für die ich auch appelliere, auch in der Öffentlichkeit, auch mit Organisationen, auch mit ganz vielen. Mit der DFL-Stiftung mache ich zum Beispiel auch ganz viel mit dem Hass im Netz, auch in Sachen Demokratiekampagnen. Also da bin ich ganz, ganz aktiv, was das Thema betrifft, weil es mir einfach auch wichtig ist. Da kann man vielleicht gleich nochmal einen Schlenker zu machen. Aber da war es halt so, dass zum einen ich das dann auch angezeigt habe. Also wir haben die Möglichkeit, ja, ich sitze ja eh in der Quelle, ne? Logischerweise. Also man kann dann und sollte es auch anzeigen. Und das kann ich auch jedem nur empfehlen, dass man das nicht ignoriert. Also es gibt natürlich immer so eine Grenze, wo man sagt, okay, was ist hier eine Beleidigung? Was ist hier vielleicht nur ein Schmähruf? Und was ist dann am Ende auch eine Drohung?
Ja.
Ich finde, dass wir da auch ganz sauber bleiben sollten. Nichtsdestotrotz, wenn es dazu kommt, sollten wir auch alles anzeigen. Weil wenn du das nicht verfolgst, dann passiert auch nichts. Und ich kann auch mit 100%iger Gewissheit sagen, dass es verfolgt wird und auch gerichtlich dann an mich herangetragen wurde, was dort passiert ist. Ne? Also da werden dann auch Strafen, Strafen, die auch nicht ganz unerheblich sind, auch verfügt. Und das finde ich, gut, dass unser Rechtssystem da auch noch so gut funktioniert, weil man ja auch oft Zweifel hat. Ich mache eh nichts, da passiert
ja,
nichts.
Genau.
So, das hört man ist ja,
ja
das, häufig. Und das stimmt in dem Fall einfach auch nicht. So, und auch im Schiedsrichterwesen gibt es jetzt auch eine zentrale Stelle der Staatsanwaltschaft in Frankfurt, wo diese Sachen auch zentralisiert gesammelt werden und dann auch angezeigt werden. Also das funktioniert sehr, sehr gut. Und ich kann einmal nur appellieren, dass man das auch einfach zur Anzeige bringt. Also auch für alle, die sich dort bedroht fühlen oder wo sie merken, ich werde hier verunglimpft, dass man das in jeder Art und Weise auch auch zur Anzeige bringt.
Sehe ich genauso, machen wir nicht anders so im Social Media Team, wenn wir das sind. Und ich finde auch, das ist jetzt nicht nur was, wo man jetzt eine Bekanntheit für sein muss, so wie du, sondern ich glaube, das ist auch wieder normal.
Das gilt ganz, ganz viele Menschen so, ne?
Und jeder Normalo sollte das anzeigen, wenn er da im Internet irgendwie beleidigt oder was auch. Weil das ist definitiv kein rechtsfreier Raum. Genau. Und es gibt aber auch genug Organisationen, mit denen haben wir auch schon zusammengearbeitet, wie Respect.
Ja.
Zum Beispiel,
genau.
Sehr, sehr gute Organisation.
Ja.
Oder Hate Aid.
Genau.
Mit denen haben wir immer mal wieder schon so gemeinsame Beiträge gemacht, die auch dieses Thema stützen, dass wenn man beleidigt wird oder wenn man verunglimpft wird, dass man losgeht. Und das auch tatsächlich anzeigt und sei es nur über eine Online-Wache,
die überall. Und da geht es auch gar nicht darum, bin ich Polizeibeamter und ein Hardliner und keine Ahnung was. Dann wird ja immer vorgeworfen, jetzt kommt der Polizist und jetzt geht's hier drunter und drüber, ist ja klar und so. Das ist, ich finde, man ist ja, und das ist ja das, was wir auch seit Jahren predigen, sag ich mal, als Polizei, nicht nur als Polizei Hamburg, in diversen Kampagnen, ob es damals zu Silvester war oder wie auch immer, da steckt ja immer hinter jedem, der irgendwie eine Uniform trägt, ob es jetzt vom Piloten bis zum Polizisten, Feuerwehr, Krankenschwester, wer auch immer, wir sind ja alles Menschen. Also das ist ja nicht so, dass man denkt, okay, klar, wir haben uns eine professionelle Barriere aufgebaut, einen professionellen Sichtschutz. Wenn wir wissen, da kommt was auf uns zu, wir können damit umgehen, wir behandeln, versuchen alle Menschen neutral zu behandeln und nach dem geltenden Recht zu handeln. Aber am Ende kann jeder Einsatz auch ein reinhauen.
Das stimmt.
Und das muss man immer wissen. Und ich sage, jeder von uns hat so, ich weiß nicht, ob das vielleicht als Beispiel, ich versuche es immer wieder zu benutzen, weil auch das mir relativ wichtig ist, jeder von uns hat so eine Art Stempelkarte. Also wenn du zum Bäcker gehst oder zum Dönermann, kriegst du einen rein. So, und bei 10 Dingern kriegst du einen umsonst. Ja?
Ja.
Jeder von uns hat so eine persönliche Karte. Und bei dem einen passen 30 Stempel rein. Und bei dem einen passen nur 3 Stempel rein. Und wenn der vierte Stempel, dann bist du platt. Dann kann es sein, dass du dann mental einen Bruch erleidest. Und keiner weiß von dieser Stempelkarte. Aber jeder von uns hat eine. Ob Polizist, Feuerwehrmann, Krankenschwester, völlig irrelevant. Und das sind, glaube ich, die Dinge, die jeder, der einem anderen irgendwas sagt, was dem definitiv aufs Gemüt geht, sich immer bewusst sein muss.
Das stimmt. Und man macht sich das ja leid. Im Internet irgendwas schreiben,
Normal. Ist
so. Ich
Wahnsinn.
Bin auch der festen Überzeugung, dass derjenige, der jetzt sowas raushaut im Internet, sagt, der würde sich nie vor Patrick Ittrich hinstellen und sagen, ich leg dich um.
Nee, definitiv.
So, glaube ich nicht.
Ich muss aber auch sagen, mittlerweile hat sich's auch ein bisschen beruhigt, was das betrifft. Also in den letzten Monaten, fast schon Jahren, habe ich so viele Nachrichten gar nicht mehr in der Form bekommen. Und auch auf der Straße ist es oder im Stadion geht es eigentlich ganz, ganz gut zur Sache gerade. Positiv mit mir, da freue ich mich ganz, ganz.
Ja, du bist ja, glaube ich, aber das liegt auch an deinem Typ, ne? Du bist ja jetzt, wie gesagt,
nicht der. Ja, das mag sein, dass man da in Sachen Transparenz und in dem, wie man sich gibt, aber nichtsdestotrotz.
Das hat damit, glaube ich, viel zu tun. Wenn du immer, wenn du begegnest den Leuten, das merke ich ja auch immer, du begegnest ja immer den Leuten um dich rum irgendwo auf Augenhöhe.
Ja.
Also das ist ja aber auch das, was ich als Polizist immer sage. Wenn du immer diese Obrigkeitskeule rausholt, hast du im Dienst auch mehr Probleme, als wenn du so ein bisschen auf dein Gegenüber dich einstellst und mit dem dann auf Augenhöhe.
Ohne Frage, das ist, sage ich auch immer, man muss einschätzen, wer steht dir gegenüber, mit Menschenkenntnis agieren, Charaktereigenschaften identifizieren, das sind alles die Dinge, aber es ist ja auch nicht jeder gleich, da brauche ich vergessen, also nicht jeder schafft es auch, das zu machen, also es ist, glaube ich, ganz gut, wenn man seine Qualitäten, die man als Mensch hat, durch Erfahrung, übers Alter nutzt, um Einsätze zu lösen, Konflikte zu lösen. Das sind wir ja. Wir sind ja zu 100% Konfliktlöser als Polizisten. Und wenn der Konflikt nicht zu lösen ist, dann haben wir Möglichkeiten, die uns das Recht gibt, um die Konflikte zu lösen. Ja? Cool. Aber in erster Linie schaffen wir es ja immer irgendwie zu sprechen. Aber auch da gibt es natürlich bei jedem einzelnen Grenzen.
Bevor wir hier unseren Grimme-Preis gewinnen.
Ich finde, gewissen, das ist kurz davor.
Ja, wir sind da nicht weit weg, glaube ich. Habe ich nur einen Punkt. Wir haben jetzt viel über deine Polizeilaufbahn geredet. Jetzt will ich doch nochmal den Schwenk machen. Schiri zu Ende im Sommer?
Ja.
Warum?
Alles hat seine Zeit. Gut, ne?
Gut, ne?
Ja, das hat einfach, also das reift natürlich auch über einen gewissen Zeitraum, ne? Also natürlich, wie du am Anfang des Podcasts sagtest, die meisten verbinden mich natürlich mit der Schießerei, aber ich glaube auch mittlerweile wissen viele, weil ich daraus auch keinen Hehl mache und das auch zu Recht, dass ich Polizist bin, wissen natürlich auch schon viele, weil auch die Berufsbezeichnung auch bei den meisten Schießern ja immer mit dabei steht. Aber natürlich ist die Verbindung eher, also das ist, glaube ich, so, den Stempel, den habe ich, Patrick Edrich, der Schiedsrichter. Also der Stempel ist da und der ist auch gut so. Und das ist für mich ja eine Lebensaufgabe. Ich habe mit 15 angefangen, da habe ich den Schiri-Schein gemacht und bin seit 23 Jahren auf der DFB-Liste, also im Profifußball tätig. Seit 10 Jahren in der Bundesliga, seit 2009 in der zweiten Liga. Und man muss für sich den richtigen Zeitpunkt finden, um aufzuhören. Das ist, glaube ich, so die hohe Kunst. Und manchmal, ich liebe es so sehr, Spiele zu leiten, Menschen zu führen, im Spiel irgendwie alles dafür zu tun, dass es gut wird. Das ist so mein Ding, da habe ich voll Bock drauf. Ne? So, und dieses Auflaufen aufs Stadion oder ins Stadion, das ist ja auch schon eine Art Suchtfaktor. Deswegen können sich auch viele davon nicht lösen, weil das schon was mit einem macht. Ne? Dieser Reiz der Kameras, die auf dich zukommen, das ist schon was ganz Besonderes. Auf der anderen Seite ist, wenn du dann auch mal richtig Müll gepfiffen hast, den Druck, den du aushältst danach, da kann ich halt auch irgendwann mal gerne darauf verzichten. So. Und diese Mitte zu finden, um zu sagen, okay, jetzt neben, sag ich mal, auch den körperlichen Defiziten, die ich über die Jahre angesammelt habe durch meine ständigen Verletzungen, muss man ja auch mal sagen, ja, muss man irgendwann auch kennen, okay, pass auf, jetzt vielleicht ist genau der Zeitpunkt, wo es gut ist, wo du noch einigermaßen fit bist, aber du merkst, es geht in eine andere Richtung, wo du vielleicht noch akzeptiert bist als Person und Schiedsrichter und nicht, dass sie dann sagen, der wird jetzt vom Hof gejagt. Also wo du, wenn du da, und das ist gereift, innerhalb dieses Jahres, was mich ein bisschen zurückgeworfen hat, war am Anfang der letzten Saison oder dieser Saison, also des letzten Jahres, die Verletzung, die ich dann auch nochmal hatte, weil ich auch schon im Sommer damit gespielt habe, zu sagen, ich gebe es auch dann schon mit den anderen drei, die es bekannt gegeben habe, die auch vorher, nämlich mit Tobias Wels, Frank Willenburg und Dennis Eitikin bekannt. Aber da habe ich gesagt, nee, ich will erstmal wieder gesund zurückkommen und gucken, wie es dann läuft. Und da lief es erstaunlich gut, sowohl körperlich als auch von den Leistungen her. Das ist ja auch immer ein Punkt, danach wird man heute einfach auch gemessen. Und da habe ich gesagt, okay, dann kannst du, glaube ich, jetzt in aller Ruhe und mit Absprachen natürlich, die man so hat mit der, wir haben ja eine sportliche Leitung, da spricht man sich ab und handelt einen Weg aus. Und dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir im Sommer Schluss. Und mit der Entscheidung bin ich auch immer noch sehr, sehr zufrieden.
Aber das ist dir schon wichtig, dass du nicht aus einer Verletzung raus aufhörst, ne? Vom Sofa sagen jetzt, ja, nee, dann bleibe ich jetzt zu Hause.
Ja, das ist kacke. Wenn es so gewesen wäre, wäre es auch möglich gewesen, dann ist es halt so. Aber das möchtest du halt nicht, ne? Deswegen willst du einfach gesund und fit sagen am Ende der Saison, letztes Spiel und sagen,
mit einer rollenden Träne vom Platz.
Mit einer Rolle, ja, sicher. Ich habe auch schon mehrere rollende Tränen in den letzten Jahren gehabt, muss ich sagen. In den letzten Monaten auch. Gerade wenn du aus einer langen Verletzungspause zurückkommst. Ich weiß noch, als ich das Spiel gepfiffen habe, nachdem ich einen Muskelbündelriss hatte, Meniskusriss, Knochenmark, in dem irgendwie, was weiß ich, drei Vierteljahr weg vom Fenster war und dann das erste Mal in der dritten Liga gepfiffen habe. Und dann bist du runter, dann bist du schon emotional, ne? Weil das ist halt dein Ding, ne? Das ist deine.
Aber du bist auch der erste Schiedsrichter, wo jetzt ja schon die Leute ein Pappschild hochhalten. Ittrich, ich will dein Trikot.
Ja, das kommt immer häufiger vor, war jetzt letztens auch wieder der Fall. Das ist halt eine hohe Wertschätzung, ne? Also das ist schon geil. Also da geht mir einer ab, muss ich sagen, weil
ja. Können wir das sagen hier aber?
Also das ist schon toll.
Hast du da dran geglaubt mit 15, als du das erste Mal hier so ein Jugendspiel geflötet hast?
War ja nie das Ziel. Also das war das Ziel irgendwann, wenn du weißt, du wirst gefördert und wirst immer besser, stärker, steigst auf, dann irgendwann sagst du, okay, jetzt ist mein nächstes Ziel. Aber ich habe nie als Junge gesagt, ich will in die Bundesliga. Es gibt ja Schiedsrichter, die anfangen 15, sagen, ich will Bundesliga-Schiedsrichter werden. Das war bei mir nie der Fall. Ich habe einfach den Schein gemacht, weil mich gefragt wurde, weil es nicht genug Schiris im Verein gab. Und wo ich gefragt von meinen beiden Kumpels, ja, mach mal jetzt. Und ich sage, habe ich gar keinen Bock drauf. Ein Jahr später habe ich dann den Schein gemacht und dann hat mir das Spaß gemacht, auf Anhieb. Aber ich habe nie gesagt, ich will in die Bundesliga. Das hat sich dann irgendwann entwickelt.
Crazy. Ja, mehr habe ich nicht an dich, was ich dich fragen kann. Mein Zettel ist leer.
Ja, das ist aber kein digitaler Zettel, ne?
Digitaler Zettel heute, ja. Ist so. Früher hat man das aufgeschrieben, so in deinem.
Ja, ich bin auch eine Sache, ich weiß nicht, ob wir diesen Grimme-Preis wirklich einholen oder rein.
Meinst du nicht?
Ich weiß es nicht. Ich würde es natürlich hoffen.
Müssen wir.
Aber wir können.
Wir können ja hier Klaas Häufer Umlauf in Baywatch Berlin, der verbietet immer was.
Ja.
Wir können ja was zum Ende mal gebieten. Wir fordern auf, was man machen soll. Was hältst du davon?
Hast
du
ist das neu?
Das ist neu. Wir sind innovativ denn. Das hat noch keiner gemacht. Also Häufer Umlauf verbietet immer irgendwelche Redewendungen oder sowas. Und wir können ja mal was gebieten, was Schönes. Wir können ja mal vorschreiben, was man machen muss. Vielleicht ist das denn Grimme-Preis würdig.
Okay, ich würde gebieten, auf der Straße jeden freundlich zu begegnen und wenn möglich auch zu grüßen mit einem Hallo.
So, da haben wir doch ein Top-Ende gefunden. Vielen Dank, dass du da warst. Ich habe mich sehr gefreut.
Mich auch, Flo, danke. Und auch den Kameramann, alles Gute, ne? Danke, ne?
Insight 110, eine Produktion des Social Media Teams der Polizei Hamburg.